Sie zur Vorlesung der Geschichte der Ästhetik der audiovisuellen digitalen Medien Teil 2. Bevor ich heute in den ästhetischen Analyseteil einsteige, wollte ich ja wie versprochen ein paar Anmerkungen zur Hausarbeit machen und das ziehe ich vor, damit Sie im Anschluss dann vielleicht bei der Vorlesung noch ein bisschen darauf achten, aha, das will er also. Das heißt, das soll ich mir merken oder das nicht. Alles, was Sie hier mitbekommen, also ist das Dokument stelle ich online, den Mitschnitt sowieso auch. Ich habe zwei Musteranalysen und dann noch einen Aufsatz, in dem Sie hoffentlich so ein paar Inspirationen bekommen, wie ich mir das vorstelle. Das ist das Deckblatt, also das übliche Titel des Spiels, Datum der Abgabe, Name, Matrikelnummer, Fachsemester. Es wäre mir auch lieb, wenn Sie sich so ein bisschen an die Form halten und das Ganze in einen so eine Ringbuchform bringen, die nicht verdeckt ist vorne, also dass ich mir erst aufschlagen muss, um zu gucken, was da ist. Ich kriege immer so einen Berg Hausaufgaben und da wüsste ich gerne schon bei draufschauen, für welche Veranstaltung das ist. Heften Sie es zusammen. Sie müssen immer bedenken, wenn ich runterfalle, wenn ich umfalle und alles verstreut sich auf dem Boden, muss ich es wieder zusammensortieren können. Also am besten ist es geheftet oder jede Seite mit Namen und Matrikelnummer beschriftet, sodass ich es wieder zuordnen kann. Ansonsten geht es ja in dieser ganzen Veranstaltung um die eingangs benannten Ziele, Meilensteine der Computerspielgeschichte nennen, ein Spiel Technik, Kultur und Spielhistorisch einordnen, wobei Sie eigentlich imstande sein sollten, im Rahmen der Computerspielwissenschaft das mit jedem Spiel zu machen, aber wir machen es exemplarisch an einem, und zwar indem Sie werkästhetische Begriffe verstehen und erklären können. Das ist der erste Teil der Vorlesung, in dem ich immer ganz viele Vokabeln vorstelle. Indem Sie diese werkästhetischen Begriffe in der Analyse von Medieninhalten verwenden können. Und das geht für Computerspiele wie für 3D-Grafik, Animationsfilme. Also man kann es auch für andere Medien anwenden, insbesondere digitale interaktive Medien, aber wir konzentrieren uns hier auf die Computerspiele. Und benennen Sie die Wechselwirkungen zwischen Genres und Spielen. Und da zeigt sich dann Ihre Repertoirekenntnis. Und das ist insofern nicht zu vernachlässigen, dass Sie sich so ein bisschen in der Spielegeschichte orientieren. Nicht umsonst haben wir ja donnerstags eine ganze Vorlesung dazu. Mit der Hausarbeit wollen wir damit feststellen, ob diese Ziele von Ihnen erreicht wurden. Ach so, es gilt immer, aber heute insbesondere, wenn Sie Fragen haben, Unklarheiten, irgendetwas, dann melden Sie sich. Ich bin imstande, das kurz zu unterbrechen und auf Ihre Fragen einzugehen, auch wenn ich durch meinen Redefluss immer den Eindruck erwecke, dass dem nicht so ist. Also Sie können da gerne jederzeit dazwischen fragen. So, für die Vorlesung Geschichte und Ästhetik, also diese Dienstagsvorlesung, ordnen Sie ein Spiel Ihrer Wahl, können Sie das eigentlich lesen? Ja, sieht ganz gut aus. Ordnen Sie ein Spiel Ihrer Wahl historisch ein und analysieren Sie das Spiel oder einen Spielausschnitt, was meistens besser ist als ein ganzes Spiel, unter den in der Vorlesung behandelten medienästhetischen Gesichtspunkten. So plus minus 15 Seiten. Eher plus als minus, aber das stelle ich Ihnen mal frei. Es gibt keine klare Grenze, hängt so ein bisschen davon ab, wie kompakt Sie schreiben. Manche schreiben sehr ausschweifend, manche sehr zielführend. Aber so 15 Seiten ist eine ganz gute Größe, wobei ich durchaus auch schon mehr gesehen habe. So, und für die Vorlesung Spiele Geschichte am Donnerstag, wobei das, glaube ich, sitzt hier jemand, der nur in einem dieser beiden Vorlesungen einen Nachweis braucht. Das gibt es immer mal, so Menschen von außerhalb. Genau, so, also dann, deswegen habe ich es ein bisschen aufgeteilt. Die meisten von Ihnen schreiben eh die Kombo-Hausarbeit. Insofern kommen wir dann zusammen auf ca. 20 Seiten für zwei Vorlesungen. Das klingt jetzt viel, ist es nicht, weil Sie nicht Theorie betreiben müssen. Sie haben alle Quellen zur Verfügung. Also das schreibt sich relativ rasch runter, wenn Sie erstmal ein Spiel ausführlich sich anschauen. Und dann werden Ihnen die Seiten fehlen. Also machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nicht so eine Hausarbeit, wie Sie das vielleicht aus anderen Fächern kennen, weil es ja lediglich eine Formanalyse ist und keine innerliche Diskussion, medientheoretische Ansätze. Da muss man nicht nur viel lesen, sondern auch noch viel nachdenken. Hier ist es ja dann doch also eher so den Blick schulen und das mal aufschreiben. Außerdem haben Sie mehr Themen als genug. So, also ordnen Sie das Spiel systematisch in seine Genregeschichte ein und benennen Sie die Einflüsse des Genres auf das Spiel. Also in irgendeinem Genre oder sogar mehreren wird sich Ihr Spiel ja befinden. Und dann schauen Sie mal, wie hat sich dieses Genre entwickelt und wie hat das Spiel sich auf das Genre ausgewirkt. Hier sind 5 Seiten das Minimum, aber auch das hängt so ein bisschen davon ab, wie Sie vorgehen, kann über- oder unterschritten werden. So bereiten Sie sich darauf vor, besuchen Sie die Vorlesung. Ich habe ja schon lange nicht mehr so viele Gesichter gesehen, aber kein Vorwurf, weil Sie ja, nehme ich mal an, spätestens bei der Vorbereitung der Hausarbeit diese Vorlesung dann audiovisuell nachholen werden. Also Folien und Mitschnitte stehen ja weiterhin im Internet. Spielen Sie sich mit einem analytischen Blick durch die Spielegeschichte. Das merkt man in der Hausarbeit auch an, ob das Ihr erstes Spiel ist oder Ihr Lieblingsspiel von 2004, weil es da ungefähr das Alter war, als Sie dann irgendwie bewusst Computerspiele kennengelernt haben, oder ob Sie sich so ein bisschen in der Geschichte auskennen. Sie müssen kein aktuelles Spiel nehmen, Sie können auch gerne eins von 1989 nehmen, aber Sie sollten sich so ein bisschen in der Geschichte auskennen. Und wenn Sie das nicht machen können, aktiv sich da durchzuspielen, das kostet sehr viel Zeit, dann schauen Sie mal, dass Sie irgendwoher dieses Wissen bekommen. Zum Beispiel durch Besuch der Vorlesung am Donnerstag.
Ja.
Selbstverständlich. Das ist,
man kann es einfach als Unterpunkt sozusagen machen.
Genau, ist auch üblich. Also üblicherweise gibt es diese drei Punkte, historische Analyse, systematische Analyse, ästhetische Analyse, als drei Unterpunkte der großen Hausarbeit und die dann auch zusammen abgegeben werden. So würde ich es auch Ihnen empfehlen. Diese Einteilung habe ich jetzt nur gemacht. Es gab mal, also gerade Gasthörer von anderen Studiengängen, die brauchen dann nur irgendwie drei Leistungspunkte hier oder dort und die wüssten gerne, was sie dafür tun müssen. Also besonders die Vorlesung, spielen Sie sich durch die Spielegeschichte oder schauen Sie sich durch die Spielegeschichte, insbesondere was Ihr Genre angeht, dass Sie sich so ein bisschen da auskennen. Recherchieren Sie die spielhistorischen Kontexte und da ist das Internet wirklich eine ganz hervorragende Quelle. Es gibt auch keine Offline-Quellen, die in diesem Umfang, wie man das gerne hätte, sich durch die Spielegeschichte darstellt. Das geht, glaube ich, nur online vernünftig. Wie gesagt, englischsprachige Wikipedia ist gut, Moby Games ist gut. Es gibt so ein paar Seiten, die ich Ihnen in der ersten Vorlesung auch genannt habe, die Sie sich durchaus auch mal anschauen können in Bezug auf historisches Wissen. Üben Sie die Anwendung der spielästhetischen Merkmale, indem Sie ab und an, wenn Sie selber spielen, und sei es auch nur irgendein Handygame, dass Sie mal schauen, okay, wie ist denn jetzt hier die KI, die Regel, die Ökonomie, aber wie ist die Narration, wie ist die Grafik oder die Animation? Indem Sie einfach mal gucken, dass dieses Vokabular, was ich im ersten Teil vorstelle, auch tatsächlich anwendbar ist und nicht nur hier irgendwie Hürde für eine Hausarbeit, sondern Ihnen auch einen anderen Zugang zu Spielen ermöglicht. Lassen Sie sich von guten oder zumindest von berühmten Spielekritikern inspirieren. Auch da habe ich Ihnen in der ersten Vorlesung ein paar Namen genannt. Es gibt noch weitere, selbstverständlich. Wenn Sie ganz tolle haben, können Sie mir die auch gerne mal schicken. Ich nehme die auch hier irgendwann in die Liste auf. Das ist hier im Wesentlichen alles englisch oder amerikanischer Natur. Es gibt auch in Deutschland oder gab es mal einigermaßen arrivierte. Das meiste ist aber dann doch so Let's Player oder Ranter, die halt gerne über irgendein Spiel schimpfen wollen oder halt die möchten, dass andere ihnen beim Spielen zuschauen und dann so ein bisschen frei assoziierend darüber reden, was ihnen gerade so einfällt. Aber keine Analysen planen. Also Analyse ist in der Regel, da bereitet sich jemand vor, schreibt ein Skript und trägt das dann vor und schneidet verschiedene Spielausschnitte ganz gezielt zusammen und nicht so ein Stream of Game und Stream of Consciousness, der da zusammengeklickt wird. So, und in der Hausarbeit begründen Sie eine zentrale These, wobei Sie in drei Abschnitten vorgehen, historisch, systematisch und medienästhetisch. Das mit der zentralen These ist bei manchen eher ein Hindernis, bei anderen ist es zumindest fokussiert, ist die eigenen Gedanken. Eine zentrale These ist nicht, ich analysiere ein Spiel und die These ist, es ist ein besonders gutes Spiel oder es ist ein Meilenstein seiner Spielegeschichte. Das geht schon eher, das Letztere müsste aber begründet werden. Und die Erfahrung zeigt, dass Sie im zweiten Semester Mühen haben, irgendwie eine zündende These zu finden. Die wird auch nicht bewertet, die geht nicht so in die Bewertung ein, es geht mehr, dass Sie es mal üben. Dass eine Analyse ja nicht Selbstzweck ist, also in dem Fall ist es schon, weil es für die Hausarbeit ist, aber eine Analyse soll ja auf irgendein Argument vorbereiten. In der Regel machen Sie auch keine umfassende Werkanalyse, sondern dann Auszüge, um ein Argument zu begründen. Nur Sie haben dieses mediale Argumentieren noch nicht so im Blut, dass Sie sofort irgendwie Thesen formulieren, beziehungsweise Ihr Spiel danach aussuchen, dass Sie eine bestimmte These damit stärken können. Aber probieren Sie es mal und versuchen Sie mal eine These, die nicht sozusagen trivial ist, ein besonders gutes Adventure-Spiel oder so. Das irgendwie hat man das Gefühl, das ist keine These, das ist einfach mal so eine, also deswegen habe ich es analysiert. Oder Sie können es machen, dann müssen Sie aber das Wort gut mal so richtig klären, was Sie damit meinen, was ein besonders gutes Spiel von einem weniger guten Spiel abhebt. Und dann müssen Sie ganz schön viel vergleichen, was Sie gerne machen können, aber was eine andere Anforderung ist, als zu sagen, meistens wird auch am Anfang die These formuliert, dann folgen die formalen Analysen und am Ende wird die These entweder vergessen oder daraus folgt meine These. Also so eine These will tatsächlich im Text begründet werden. Probieren Sie das mal. Wie gesagt, die These ist der Erfahrung nach jetzt nicht das Wichtigste und auch nicht für alle das Verständlichste dieser Arbeit. So, die grundlegende Gliederung wurde in der ersten Vorlesung angesprochen. Hier wird sie nochmal präzisiert. Also das Erste ist, spielen Sie Ihr Spiel. Nicht notwendig das Gesamte, wenn Sie nur einen Ausschnitt analysieren. Und Sie können diese Hausarbeit mit, sagen wir mal, 5 Minuten Gameplay problemlos bestreiten, zumindest große Teile davon. Also das, was Sie spielen müssen, also die Grafik, Animation, KI, Physik zu analysieren. Wenn Sie einen guten Ausschnitt wählen, muss der nicht lang sein. Die Narration hingegen, da sollten Sie so ein bisschen in der Gesamtnarrative auskennen, aber auch da ist es nicht notwendig, dass Sie das komplette Spiel jetzt vor Augen haben. Kleine Ausschnitte lassen sich somit besser analysieren als das ganze Spiel. Dann fassen Sie den Kontext des Spiels zusammen. Das ist noch nicht die Analyse, sondern eine kurze Übersicht über Veröffentlichungsgeschichte, das gewählte Analyseexemplar. Also das ist so ein bisschen Produktionsästhetik. Wann wurde das Spiel gemacht? Wo? Von wem? Für welche Plattform veröffentlicht? Welches Exemplar spielen Sie? Haben Sie es auf dem Emulator? Haben Sie einen Remake von 2009? Was auch immer. Also das sind so produktionsästhetische Anmerkungen, die Sie zum Teil einfach so aus den Coverblurbs zusammenbauen, wo das drinsteht, oder in Wikipedia auf der rechten Seite, auch bei Google inzwischen schon, wenn Sie einen Spieletitel eingeben, finden Sie ja rechts so ein paar zentrale Anmerkungen. Das ist mehr so ein, das ist so eine Fingerübung, das macht man, wenn man über ein Werk spricht, dass man dem Publikum oder dem Leser mal so ein bisschen den Kontext vermittelt. Insofern ist es noch nicht mal irgendwie eine eigenständige Leistung, sondern die eigenständige Leistung besteht darin, diese Informationen zusammenzutragen. Es sei denn, Sie schauen sich Making-ofs, Postmortems, Anmerkungen des Entwicklerteams, des Produzenten, von irgendjemand an, der noch ein paar wertvolle Hinweise zur Entwicklungsgeschichte sagen kann. Das ist eine eigenständige Leistung. Wenn Sie feststellen, aha, ursprünglich war das Spiel geplant als XY, wurde dann aber im Laufe des Prozesses etwas ganz anderes. So, die PlayStation war ursprünglich eine Konsole für Nintendo mit CD-Unterstützung, aber Nintendo entschloss sich dann doch, eine Cartridge-basierte Plattform rauszugeben, nämlich die N64, und Sony stand da mit seiner Konsole und sagt, wisst ihr was, dann machen wir eine eigene. Und so kam die PlayStation in die Welt. Wenn Sie sowas rausfinden an Informationen, sehr wertvoll zu einem Spiel, und da können Sie das natürlich an dieser Stelle reinschreiben, inwiefern die Produktion und der Produktionskontext das Werk selber beeinflusst haben. Dann formulieren Sie Ihre zentrale These. Was zeichnet das Spiel aus? Was ist bemerkenswert? Stellt es etwas in besonderer Weise dar? Wie ist der Zusammenhang der narrativen, der ludischen Elemente? Stichwort ludonarrative Dissonanz oder Konsonanz. Aber Sie können auch andere Merkmale eines Spiels in Zusammenhang sehen. Wie ist der Zusammenhang zwischen Grafik und Gameplay oder zwischen Erzählung und Animation und solchen Dingen? Wie ist die Wirkung auf den Spieler? Das mit Vorsicht zu genießen, weil wir keine Wirkforschung betreiben, aber dennoch uns über den Spieler Gedanken machen müssen, die Spielerin, weil die Performativität des Spiels bei der Hervorbringung des Werkes in unserem Fall eine zentrale Rolle spielt. So ein Computerspiel spielt sich in der Regel nicht selber, und wenn ja, dann halt durch so einen Standardablauf. Insofern muss man sich auch überlegen, inwiefern das Spiel auf den Spieler, die Spielerin zurückwirkt, ohne dass Sie das jetzt irgendwie empirisch begründen können oder müssen. Die These sollte die Analyse leiten und nicht einfach am Anfang und am Ende erwähnt werden. Sie muss nicht sonderlich originell sein. Die Aussage, XY ist ein Meilenstein der Spielegeschichte oder XY ist ein gutes Spiel, ist jedoch zu allgemein und sollte präziser gefasst werden. Warum ist es ein Meilenstein oder was macht es zu einem guten Spiel? Was ich ja eben schon gesagt habe. Üben Sie sich mal in dem Formulieren von medienästhetischen Thesen. Dann erfolgt eine historische Einleitung. Die Reihenfolge ist hier ein bisschen beliebig. Also Sie können auch erst die systematische Einordnung vornehmen und dann eine historische. Mir liegt es näher, erst in die Historie zu gehen und dann in die Systematik. Manche machen es andersrum, manche machen auch erst die Formalanalyse und leiten daraus dann eine systematische Einordnung ab. Wie Sie es machen, wenn Sie es begründen können, ist da eigentlich egal. Also historisch heißt, sie würdigen das Spiel in seiner Technik, Kultur und spielgeschichtlichen Kontext, in seinem oder seinen Kontexten. So, und das sind die drei historischen Kontexte, die ich dienstags in der Vorlesung erwähne. Zeitgeschichte erwähne ich kaum, ab und zu mal, also was ist politisch geschehen oder gesellschaftlich, genauso Gesellschaftsgeschichte. Also es gibt ja eine Menge Geschichtsansätze, die man hier auch einfließen lassen könnte. Technikgeschichte heißt halt, wie hat sich die Computertechnik zu der Zeit dargestellt und inwiefern ist das entscheidend natürlich auch für das Spiel. Kulturgeschichte sind diese ganzen, ich beziehe mich ja hier vor allem auf die Genre des Unterhaltungs- und Populären, also die gerade das Fantastische, aber auch Abenteuer, Sie wissen, Horror, Science Fiction, Fantasy und Abenteuer sind so die vier großen Genres, die wir ja über die Jahrzehnte verfolgen. Aber es gibt natürlich noch andere kulturgeschichtliche Einflüsse. Ich sage aber gleich noch was dazu, weil die Kulturgeschichte erfahrungsgemäß die größten Probleme macht. So, und spielgeschichtlich, das geht einfacher, weil die Geschichte der Spiele ist voller spielgeschichtlicher Bezüge, also in welchen, was waren Vorgänger, was waren prägende Einflüsse etc. Das ist Teil der Historie. Die Systematik ordnet das Spiel und begründet in technische, narrative, audiovisuelle, performative und ludische Genres ein. Das bezieht sich auf die Donnerstagsvorlesung. Genre-Theorie hatte ich in der ersten Vorlesung Ihnen vorgestellt. Es geht natürlich Hand in Hand mit der Historie, ist aber nicht damit identisch. Auch da komme ich gleich noch drauf. Auch das macht manchmal Probleme, dass jemand das Gefühl hat, jetzt habe ich doch schon alles analysiert, was muss ich jetzt noch mit Genres hantieren? Oder dann gibt es so Zweizeiler, was das für Genres sein sollen. So, und dann die Analyse. Begründen Sie die These anhand von Beispielen und Vergleichen. Und Beispiele aus dem Spiel und Vergleiche aus anderen oder mit anderen Spielen. Beschreiben Sie die technischen, audiovisuellen, narrativen, ludischen und performativen Merkmale. Nutzen Sie dabei Fachbegriffe. Deswegen gebe ich mir so viel Mühe, in der ersten Vorlesung Ihnen ganz viele Begriffe irgendwie beizubringen. Die Zusammenfassung der Narration, also eine Synopse, ist keine narrative Analyse. Das wird inzwischen nicht mehr so oft gemacht, wurde gerne gemacht, dass man dann einfach erzählt, was in der Geschichte passiert. Das ist aber keine narrative Analyse, sondern eine Nacherzählung. Und dass Sie das können, glaube ich Ihnen sofort, wenn Sie aus der Schule kommen. Eine narrative Analyse bezieht sich auf Figuren, auf Settings, auf Konflikte, also auf die Begriffe, diese narratologischen Begriffe, die ich Ihnen in der Narrationsvorlesung vorgestellt habe. Sie werden gemerkt haben, dass ich dort wenig nacherzählt habe, aber wir haben über verschiedene Funktionen von Figuren in einer Erzählung gesprochen, über verschiedene Konfliktarten, die diese Figuren mit der Umwelt, mit sich selber, mit ihren anderen Figuren haben können, etc. Ihre Aufgabe ist es, in der Analyse das rauszuarbeiten, was Ihr Spiel betrifft. Dass Sie dann auch mal irgendwie einen Satz zur Geschichte erwähnen können, also was da passiert ist, selbstverständlich, ist kein Problem, aber so nicht eine Seite Nacherzählung über was geschah, wann in der Diegese. Das ist meistens in Spielen ja auch nicht das Spannende, was genau geschah, sondern das Spannende ist, wie es dargestellt wird. Also eine ästhetische, der ästhetische Blick auf das Wie, der, also die Art und Weise der Darstellung, nicht so sehr, was da eigentlich geschehen ist. So, und dann das Verhalten der KI, und wenn ich das mache, dann macht sie das, und wenn ich schieße, geht die in Deckung, und wenn ich laufe, rennt sie hinter mir her, ist keine ludische Analyse der KI, ist eine Beschreibung, was eine KI macht. Eine ludische Analyse wäre, aha, wir vermuten jetzt mal folgenden Zustandsautomat oder folgenden Behavior Tree. Begriffe, die Sie noch gar nicht kennen, weil wir erst nächste Woche über KI sprechen. Aber Sie müssen durch, so ist so eine Mischung aus, Sie schauen mal durch das, was Sie direkt auf dem Bildschirm vor sich haben, durch und versuchen es mit den Begriffen zu beschreiben, die ich Ihnen in der Vorlesung vorstelle. Das ist das Ziel einer Analyse und weg von der Beschreibung. Aber es geht noch nicht darum, dass Sie sich auf Code-Ebene umschauen. Also Sie wissen nicht, wie der Algorithmus dieser KI ist. Es sei denn, Sie recherchieren das, weil es zu sehr vielen Spielen auch Analysen oder Darstellungen der Programmierer gibt. Also Sie müssen ja auf diese technische Ebene müssen Sie nicht runter. Und Sie müssen auch nicht, habe ich auch schon erwähnt, so auf diese Wirkung, wie ist die Darstellung von gesellschaftlichen Problemen in GTA, ist zu groß für diese Hausarbeit. Sie beschreiben erstmal, wie ist GTA, und Sie können vielleicht sagen, dass GTA Aussagen zur Gesellschaft macht, aber eine Interpretation des Spiels auf seinen Bedeutungsgehalt hin ist nicht Aufgabe des zweiten Semesters, zumindest nicht in dieser Veranstaltung. Sie können auch schon darüber nachdenken, Aber Sie müssen das jetzt nicht auch noch erledigen, weil Sie da medientheoretische Begriffe brauchen, die Sie in dieser Vorlesung noch gar nicht bekommen haben und im Studienplan eigentlich auch erst so ab dem nächsten Jahr, also ab dem dritten Semester, auf Ihrem Programm stehen. Insofern erwarte ich das nicht. Im Gegenteil, wenn Sie das versuchen, geht es meistens schief, weil es dann doch so auf so einer, ja, auf so einem Vorverständnis, so wie meine Meinung dazu, dann wird es so ein Let's Play. Also dass jemand halt so, was ich dazu schon immer mal sagen wollte zu GTA, und das ist kein wissenschaftlicher Ansatz, sondern halt so ein essayistischer. Es kann ein schöner Essay werden, aber im Zweifel keine gute Hausarbeit. So, also bleiben Sie mal bei den historischen, systematischen und formalen Analysen und träumen Sie davon, dass Sie, wenn Sie sagen, ich will aber das auf seinen gesellschaftskritischen Gehalt hin befragen oder die Darstellung von Weiblichkeit in jetzt God of War 3, God of War, dem neuesten God of War 4, wäre es ja. Nein, ist nicht Ihre Aufgabe. Machen Sie das für die Bachelorarbeit, machen Sie es für eine Medienanalyse im späteren Semester, wenn Sie mehr Inhaltliches zu einem Spiel sagen wollen. Kommt noch, Geduld, Geduld, Sie sind ja erst im ersten Studienjahr. So, jetzt ein paar Anmerkungen zur historischen Einordnung. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, die Sie kompakt darstellen sollen. Da kann man sehr ausschweifend werden. Wenn Sie mal so einen Wikipedia-Eintrag lesen, der umfasst bei manchen Spielen Ihre komplette Hausarbeit, so eine Darstellung eines Spiels, also so 30 Seiten, ist nicht die Aufgabe, jetzt die komplette Geschichte darzustellen, sondern kompakt in Auszügen. Gewichten Sie dabei Technik, Kultur und Spielgeschichte in angemessener Form, je nachdem, was Sie für ein Spiel vor sich haben. Unterschiede in der Qualität der Darstellung und damit auch in der Bewertung ergeben sich, wenn Sie aus reinen Aufzählungen von historischen Meilensteinen, am besten noch mit Spiegelstrichen, so die folgenden 10 Spiele waren wichtig für das, ergeben sich, wenn Sie aus einer reinen Aufzählung von historischen Meilensteinen Hinweise darauf geben können, welche Ereignisse, Personen und Werke das gezeigte Spiel beeinflusst haben. Je präziser Sie die Einflüsse aufzeigen können, desto besser wird die Argumentation, weil Sie sich in der Geschichte auskennen, sowohl in der Technikgeschichte, in der Kultur als auch in der Spielgeschichte. Und nicht einfach, also das passiert schon mal, dass man dann einfach irgendwie aufschreibt, was ich in meiner Vorlesung gesagt habe. So die Folie 1 bis 5, da ging es um so Historie der 90er, dann schreibe ich das schon mal schnell ab. Ist besser als nichts, sicherlich, aber ist jetzt auch nicht besonders originell und auch keine besonders große eigene Leistung. Insofern vermeiden Sie es einfach aufzuzählen, was Ihnen da einfällt, sondern versuchen Sie das auf Ihr Spiel zu beziehen. Ein Ausblick auf die von Ihrem Spiel beeinflussten Titel gehört ebenfalls zur historischen Einordnung. Geschichte geht ja auch nach vorne. Und wenn Sie ein Spiel von 2004 nehmen, können Sie mal schauen, wie sieht es eigentlich aus in den nächsten Jahrzehnten. Wobei Sie gerne über den in der Vorlesung behandelten Zeitraum ausgreifen können, weil wir vermutlich, Semester ist ja gar nicht mehr so lange, überhaupt nur bis in die 90er kommen. Und vielleicht so in die frühen Nullerjahre. Aber es ist kein Problem, dass Sie darstellen, dass Sie sich auch darüber hinaus in dem Medium auskennen. Wichtig ist, historische Aussagen müssen belegt werden, weil sie im Gegensatz zu formästhetischen Beschreibungen der reinen Rezeption nicht zugänglich sind. Es müssen keine wissenschaftlichen Quellen sein. Wie gesagt, es gibt kaum wissenschaftliche Quellen zur Spielegeschichte. Also wissenschaftlich heißt, die haben einen wissenschaftlichen Peer-Review-Prozess durchlaufen, sind in anerkannten Zeitschriften oder Verlagen veröffentlicht und man kann davon ausgehen, dass das, was da steht, gesichert ist. Sondern das meiste sind dann Webseiten, eben Wikipedias oder Moby Games oder Hardcore Gaming 101 etc. Das heißt, es sind häufig Blog-Einträge von Einzelpersonen, die das irgendwie kuratieren. Bei der Wikipedia schauen ja zumindest noch viele andere Leute drauf, aber nichtsdestotrotz ist eine andere Form von gesichertem Wissen, als es in der Wissenschaft üblich ist. Und deswegen wird Ihnen ja auch in allen Veranstaltungen entweder streng verboten oder zumindest davon abgeraten, auf solche Quellen zuzugreifen sofort. Das ist bei der Spielegeschichte ein bisschen anders. Zum einen, weil wir überhaupt keine besseren Quellen haben. Zum anderen, weil dort inzwischen so viele sehr sachkundige Menschen Beiträge liefern. Das könnten auch ein Wissenschaftler, also den möchte ich mal sehen, der durch die Welt fährt und mit allen Studios spricht, um die tatsächliche Geschichte aufzuarbeiten. Also wird es gerade was Computerspiele angeht oder digitale Medien, das ist ja bei Webseiten oder sozialen Medien nicht anders, der Blick in so halbseriöse Quellen einfach der übliche bleiben. Bitte.
Ich habe jetzt mal eine Frage, zum Beispiel ein Kampfspiel, nämlich die Street Fighter 4. Mhm.
Zählt dann auch sowas wie jemand, der die vorherigen Teile professionell gespielt hat, Street Fighter 3, wenn der zum Beispiel ein Interview drüber gegeben hat, wie die Arcade-Szene war oder so?
Sicher. Also es muss jemand, der das sehr gut spielt, muss ja kein Kenner in der Geschichte sein, aber der kennt wahrscheinlich Einblicke in Spielmechaniken, die dem normalen Spieler erstmal verborgen bleiben. Historisch müssen Sie gucken, ob das was Sinnvolles Historisches ist, aber so Zeitzeugen erinnern sich, ist durchaus eine valide Quelle. Ich habe Ihnen netterweise, gebe ich Ihnen einen Aufsatz von mir mit, der jetzt dieses Jahr erschienen ist, über Medienhistoriografie. Da sehen Sie, also da diskutiere ich erstmals so den Wert verschiedener historischer Quellen in der Spieleanalyse, also in der historischen Spieleanalyse. Und da taucht das dann auch auf, so der begeisterte Hobbyist oder sogar Halb- oder Vollprofessionelle, der sich dazu äußert, der aus seiner Perspektive sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten kann, in der Regel sich aber nicht bemüht, seine eigene Biografie historisch einzuordnen, sondern das war halt der Kosmos, in dem er sich bewegt hat. Und damit ist dann vielleicht auch die Gewichtung verschiedener anderer Werke nicht dem entsprechend, was diesem Werk zukommt, aber es ist ein wichtiger Beitrag. Können Sie sofort zitieren. Es muss Ihnen, also das sollen Sie also auch so ein bisschen lernen, dass Sie Quellen einordnen können. Also Sie müssen nicht, nur weil es irgendwo im Internet steht oder bei Google auf der ersten Seite erscheint, ist es nicht, yes, das ist die Quelle, die ich brauchte, oder okay, es reicht ja, ich habe irgendeinen Satz, es reicht, wenn ich eine Quelle finde, die das auch so sieht, und dann bin ich auf der sicheren Seite. Das müssen Sie lernen, so ein bisschen abzuwägen, und das können Sie hier natürlich schon machen. Aber Sie werden kaum wissenschaftliche Quellen finden zu Ihren Spielen. Es gibt so ein paar, also gerade so die narrationslastigen, also so Heavy Rain, da gibt es jede Menge Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, sogar Papers zu. Also es gibt so ein paar, auch Bioshock ist auch ganz beliebt, die dann wissenschaftlich erschlossen wurden. Es gibt zu Portal, gibt es ein ganzes Buch, was von Game Studies Autoren aus Deutschland veröffentlicht wurde, oder zu Silent Hill. So, und da können Sie sagen, da haben Sie dann tatsächlich etwas, was wir als wissenschaftliche Quelle einschätzen, weil es um Peer Review von Wissenschaftlern gelesen, von Wissenschaftlern geschrieben. Wissenschaft ist ja, was Wissenschaftler machen, und was Wissenschaftler sind, das entscheidet der Wissenschaftsbetrieb. Also wir sorgen dafür, dass Sie eines Tages sich Wissenschaftler nennen dürfen, indem wir die Kriterien und Maßstäbe ansetzen, nach denen Sie arbeiten sollen. So, und irgendwann hat man dann diesen Titel, Wissenschaftler zu sein, und dann schreibt man und weiß auch, wie man zu schreiben hat, um als wissenschaftlich zu gelten. So, da finden Sie bei Spielen immer mehr, aber jetzt wahrscheinlich nicht zu denen, die Sie jetzt konkret vor sich haben. Sie können natürlich auch auswählen und sagen, ich nehme nur ein Spiel, was wissenschaftlich erschlossen ist. Dann habe ich es leichter, weil ich mehr Quellen finde. Oder Sie nehmen ein Spiel, was Ihnen besonders im Herzen liegt. Ist immer schwierig, weil man dann den eigenen Blick so ein bisschen verstellt. Und ich muss noch dringend darauf hinweisen, wie dann im 7. Level, also wenn ich dann in dieses Dorf gehe und diesen tollen Dialog habe, mag ja ein wirklich rührendes Erlebnis für Sie gewesen sein, ist aber vielleicht für das Spiel jetzt nicht so das Zentrale, sondern mehr für Ihre biografische Aufgabe oder für Ihre individuelle Rezeption. So, also historische Aussagen müssen belegt werden, auch gerne Webquellen. Wahrscheinlich haben Sie fast nur Webquellen, müssen aber nicht, vielleicht finden Sie ja was anderes. Dann die Geschichte selber ist nicht nur die Spielegeschichte oder die Geschichte der Spieleserie, sondern umfasst auch Kultur- und Technikgeschichte. Diese werden zwar in der Wikipedia oder in anderen Quellen nicht oder nur sehr begrenzt berücksichtigt, umso mehr aber in der Vorlesung. Das habe ich eingangs auch mal erwähnt. Wenn Sie sich die Spielegeschichte anschauen, das hat verschiedene Gründe, warum die Spielegeschichte sich so sehr auf sich selbst fokussiert und lange Zeit das Gefühl hat, dass 72 kam Pong raus und damit begann die Spielegeschichte. Oder das Spiel von 1986 geht auf die Spiele von 1977 und so weiter zurück. Und der Eindruck entsteht und sonst auf gar nichts. So, ein Spiel selber entsteht eigentlich nur, weil andere Spielemacher oder weil Spielemacher schon mal andere Spiele gespielt haben. Und diese Vorstellung, dass man es mit einem in sich abgeschlossenen Mikrokosmos zu tun hat, der war für Gamer lange Zeit sehr wichtig, weil sie so lange marginalisiert wurden. Und das war ja alles Unfug und Kinderkrams und so. Und da hatte man überhaupt keine Lust, sich mit der anderen Welt zu beschäftigen, die ja auch keine Lust hatte, sich mit den Spielen zu beschäftigen. Das hat sich aber so ein bisschen perpetuiert, diese Vorstellung, dass man dann auch mit den anderen gar nichts zu tun haben muss. Genau das versuche ich ja in der Vorlesung, also jetzt hier in dem zweiten Teil, immer aufzubrechen und Ihnen klarzumachen, auch die Computerspiele als Medium stehen in vielfältigen kulturhistorischen und anderen Zusammenhängen und Einflüssen, die man meistens eben, wenn man draufschaut, dann auch wieder sehen kann, aber die man rausarbeiten muss. Das machen aber nicht die Fans. Die Fans beschäftigen sich dann doch mehr mit der Serie und wie wurde das eigentlich im zweiten Teil weitergeführt und aus welchem Spiel kommt die Mechanik und etc. Und diese Figur kommt als Zitat aus einem anderen Spiel. Und bei manchen Einträgen sieht man dann doch, also gerade so natürlich Franchise-Adaptionen, die kommen ja nicht umhin, aber andere versuchen durchaus so den Einfluss geltend zu machen, dass irgendwie Uncharted auf Indiana Jones zurückgeht, meistens geht es auf Tomb Raider zurück und Tomb Raider, wenn man nachschaut, dann doch auf Indiana Jones. Das ist jetzt nicht zu verheimlichen, aber bei anderen Spielen, die jetzt nicht ganz so ausgestellt cineastisch sein wollen, ist es manchmal nicht so einfach. Fighting Games ist ja so ein Beispiel. Also Fighting Games sind eben, wenn man drauf schaut, dann doch sehr stark beeinflusst von dem Kung-Fu-Film der 70er Jahre, ohne dass das unbedingt jetzt im Einzelnen sichtbar wird. Also es müssen gar nicht mehr Bruce Lees da auftauchen, aber wenn man reinschaut und wenn man Kung-Fu-Filme kennt und auch die Geräusche und die ganze dramaturgischen Aufbau von solchen Easterns, da findet man so vieles wieder, gerade in der Anfangszeit der Spiele. Und dann selbstverständlich haben die Spiele auch aus sich selber entwickelt. Aber die Wurzeln und auch die Einflüsse von außen findet man in jedem dieser Werke, auch wenn es vielleicht auf den Quellen, in denen sie dazu recherchieren, in dieser Form und Gründlichkeit nicht dargestellt wird. Insbesondere die Kulturgeschichte wird gerne vernachlässigt, also in anderen Quellen, aber auch in Hausarbeiten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, sie wissen einfach nicht, was ich mit Kulturgeschichte meine. Und da komme ich gleich auch nochmal dazu, was das gemeint ist. Aber dabei stellen sie einen meist genrehistorischen Zusammenhang. Kulturgeschichte ist im Prinzip auch, also sie manifestiert sich als Geschichte anderer Werke. Die Kultur selber ist natürlich mehr als ein Werk, also in Deutschland nicht. In Deutschland ist so der Kulturteil in der Zeitung immer irgendwelche Kinoaufführungen, Theateraufführungen oder wenn die Oper eröffnet, welche Oper läuft. Das steht dann im Feuilleton oder im sogenannten Kulturteil. Aber die Kulturgeschichte selber schaut sich an, was wurde durch diese Werke eigentlich ausgehandelt. Es geht um Raum und Zeit, um Gesellschaft, um Beziehungen, um Krankheit, Alter und Tod. Also den Umgang mit gesellschaftlich immens relevanten Themen, die sich in Werken manifestieren. Der Blick auf die Werke ist aber eigentlich nur so der erste Einstieg, um zu der Entwicklung der Einstellung gegenüber Arbeit zu kommen. Also Arbeit war mal irgendwie Selbstzweck, dann wurde es Ausbeutung, jetzt ist es Selbstverwirklichung. Und wie ist es eigentlich in dem Spiel, was Sie vor sich haben, was wird dort verhandelt? So, das ist für Sie ist noch ein bisschen schwierig, auf solche Themen einzugehen, aber schauen Sie zumindest an, welche Werke aus der Genregeschichte, auf die sich das Spiel bezieht, in diesem Spiel wieder aufzufinden sind. Also, Sie sollten nachweisen, dass Sie diesen Zusammenhang trotz dünner Quellenbasis erkennen und herstellen können. Im Zweifel müssen Sie das tatsächlich mal selber formulieren. Okay, ich habe nichts dazu gefunden, aber ich habe den Eindruck, dass dieses Spiel mit diesem Film, mit diesem Buch, mit diesem Comic, mit diesem Musikstück in Verbindung steht. Und das können Sie dann auch belegen, indem Sie dann einen Link auf die Quellen setzen. Hier dürfen Sie aber auch selbstständig aktiv werden. Die Vorlesung beschäftigt sich ja nicht umsonst ausführlich mit der Geschichte relevanter Genres. Wobei es auch hier online bereits sehr umfangreiche Darstellungen gibt. Also die Geschichte des Science-Fiction-Films oder des Science-Fiction im Buch oder in verschiedenen Medien ist bereits sehr ausführlich dokumentiert. Viel ausführlicher, als ich das in der Vorlesung mache. Insofern dürfen Sie auch gerne auf diese Quellen zurückgreifen und müssen nicht sagen, aber in Vorlesung 7 stand dazu nicht mehr. Die Vorlesung selber, deswegen stelle ich Sie auch frei, ob Sie kommen oder nicht. Die Vorlesung ist ja eher so ein Sprungbrett. Da können Sie dann mal so ein paar Themen und ein paar Namen oder ein paar Werke hören, die Sie dann weiter recherchieren können. Also die Verbindung von Kulturgeschichte zu Genre- und Spielgeschichte wird noch zu selten hergestellt. Sie sollen das nun ändern. Und kurz und knapp zeigen, dass Sie das geändert haben. Dabei reicht es übrigens nicht, in einem Nebensatz darauf hinzuweisen, dass Elfen und Feen in zahlreichen Fantasy-Geschichten auftauchen und deswegen Link der Zelda, Legend of Zelda, eine Fantasy-Geschichte ist. Es müssen konkrete Quellen und Entwicklungen benannt werden. Wo kommen eigentlich die Elfen her in den Fantasy-Geschichten oder die Feen oder die Einhörner und Drachen oder die Raumschiffe und Weltraumkämpfe im Science-Fiction? Die waren ja nicht immer schon da. Immer schon ist sowieso in historischen Darstellungen ganz schwieriges Wort. Man kann sich überlegen, wann tauchten die auf, in welchem Werk wurden sie überhaupt in die Kulturgeschichte eingebracht Und inwiefern kann ich das heute in dem Werk wieder rauslesen? Also wie wurde es perpetuiert durch die Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht sogar schon Jahrhunderte? Und inwiefern kann man heute noch sehen, bestimmte Märchen, Mythologien oder Vorstellungen bestimmter Kulturen in Legend of Zelda? Also was ist eigentlich, wie viel Originalität steckt eigentlich in Legend of Zelda, was so die narrative oder die audiovisuelle Darstellung angeht? Und das wäre so ein Beispiel für kulturgeschichtliche Verbindungen. So, es müssen konkrete Quellen und Entwicklungen benannt werden. Die aufzählende Wiederholung der Vorlesungsinhalte ist dabei kein Zeichen von inhaltlicher Souveränität. Ich habe es verstanden, weil ich identifiziert habe, dass der Satz in der Folie 15 auf Vorlesung 3 kam, weil sie sich selten konkret, also meine Vorlesung, auf das zu analysierende Spiel bezieht. Das ist ja sehr allgemein. Sie müssen die Verbindung herstellen. Schauen Sie gerne in die Vorlesung. Das ist ja nicht falsch, was da drin steht, aber es ist A, nicht erschöpfend und B, nicht konkret genug. Wir machen hier die Genregeschichte des Horrorfilms oder meistens ja Film, aber des Horrors. Und jetzt machen Sie ein Horrorspiel. Dann habe ich mich wahrscheinlich zu Ihrem Spiel gar nicht geäußert. Also schauen Sie her, dass Sie die Geschichte des Horrors auch kennen und dann mal schauen, wie Sie das in Ihrem Spiel wiederfinden. Sie sehen, es gibt einiges zu tun, weil Sie tatsächlich die Verbindung herstellen. Sie müssen ja nicht den kompletten Vorlesungsinhalt wiedergeben, aber Sie müssen die richtigen Elemente rauspicken, beziehungsweise selbstständig einfach diese Geschichte aufarbeiten und mal schauen, dann werden Sie sicherlich bei der Aufarbeitung des Horrorgenres werden Sie sicherlich viele Bekannte aus der Vorlesung wieder treffen, aber Sie können sich komplett von der Vorlesung lösen. Mein Ziel ist, dass Sie Medien, also dass Sie Spielegeschichte als Mediengeschichte und als Kulturgeschichte begreifen in diesem Abschnitt, und das sollen Sie mir bitte zeigen. So, die Bezüge zur Kulturgeschichte müssen in den meisten Fällen aber selber recherchiert werden, stellen damit aber auch eine besondere eigene Leistung dar. Und die Erfahrung zeigt, das gelingt gar nicht so vielen, weil eben tatsächlich so dieses, dann zählt man entweder die Werke auf oder man traut sich nicht, eine Verbindung herzustellen, die nicht belegbar ist. Es ist eine besondere eigene Leistung, aber wenn es gelingt, lesen sich diese Texte ganz anders als diese reinen Spielanalysen und woher das eigentlich kommt. So bereiten Sie sich darauf vor. Vergrößern Sie das Repertoire der Ihnen bekannten Spiele. Analysieren Sie Spiele und informieren Sie sich über Ihre Einordnung in Technik, Kultur und Spielegeschichte. Lesen Sie diese Seiten. Es gibt zum Teil eben schon einige Analysen in den genannten Quellen, die sich genau darum bemühen. So, und das versuchen, das können Sie auch im Vorfeld üben, müssen Sie also nicht erst zum ersten Mal eine Hausarbeit machen, können Sie also im Vorfeld auch schon mal ausprobieren. So, nach der historischen oder neben der historischen erfolgt eine systematische Einordnung. Diskutieren Sie die Einordnung des gezeigten Spiels in technische, narrative, audiovisuelle, performative und vor allem ludische Genres. Die haben ja einen bestimmten Namen. Also technische Genres ist ja mehr so, man nennt es auch, niemand nennt es technisches Genre außer mir. Dispositiv wäre so der Begriff. Gucken Sie mal, in welchem Dispositiv dieses Spiel, was Sie dort analysieren, gespielt wurde, für welches es veröffentlicht wurde und ob das Dispositiv, mit dem Sie es da zu tun haben, in irgendeiner Form auf das Spiel zurückwirkt. Narrative Genres ist das, was man in der Literaturwissenschaft häufig Genre nennt. Das ist einfach das Genre, was man hat. Audiovisuelle Genres sind ja der Stil, so ein bisschen welche Grafik und welche Sounddarstellung wird gewählt. Performative Genres gibt es auch nicht in dieser Form, ist halt eine Art und Weise, warum dieses Spiel mit welchem Ziel und mit welchem Ausdruck gespielt wird. Machen wir in der späteren Vorlesung, ich glaube übernächste oder überübernächste, reden wir mal über Performativität. Das ludische Genre ist das, was man in der Spieleforschung Genre nennt. Es ist ein Plattformer, es ist ein Action-Adventure, es ist ein Simulationsspiel. Also das ist das, was wir im Wesentlichen in der Donnerstagsvorlesung als Gliederungsgrundlage haben. Aber es ist schon ein Unterschied, ob Sie ein narratives Genre oder ein ludisches Genre sich anschauen. Eine systematische Einordnung verortet ein Spiel als Genrevertreter, in dem das Vorhandensein typischer Genremerkmale aufgezeigt wird. So, dieses Aufzeigen ist so ein bisschen Aufgabe der ästhetischen Analyse. Aber diese Merkmale sollten an den genretypischen Beispielen eingeführt werden, die Sie im historischen Teil vorgestellt haben. Also Sie stellen mal so ein paar entscheidende Spiele vor, meistens dann aber auch so in Ihrem ganzen kulturellen Kontext. Dann extrahieren Sie mal für das Genre, was Sie da vor sich haben, die typischen Merkmale. Habe ich in meiner Vorlesung ja meistens auch eine spezielle Folie dafür vorgesehen. Dennoch müssen Sie das nochmal begründen. Das ist einfach nicht nur so eine Liste, sondern warum ist das so, beziehungsweise wie äußert sich so ein Merkmal. Deswegen ist es eine systematische und keine historische Analyse. Anschließend gilt es, sie im Analysespiel nachzuweisen. Damit verdeutlichen Sie, dass Sie das Genre verstehen und die Einordnung nicht einfach irgendwo abgeschrieben haben. So, ja, es ist ein Science-Fiction-Action-Adventure. Das Durchdeklinieren genretypischer Merkmale reicht also nicht, also reicht also für eine gute systematische Analyse ebenso wenig aus wie die Aufzählung typischer Genrevertreter. Sie müssen nämlich zeigen, das Genre selber, woraus besteht es, was ist so der Kern des Genres, was sind typische Vertreter dieses Genres, am besten aber typisch bezogen auf ihr Spiel. Und nicht einfach so, ja, die berühmtesten Action-Adventure sind A, B, C, D, E, aber wo die Beziehung zu ihrem Spiel ist, das lassen sie offen. Genauso wenig so, Action-Adventure bestehen aus Zack-Zack-Puzzle, Action-Elementen etc. reicht auch nicht aus. Sie müssen auch hier zeigen, inwiefern das auf ihr Spiel zutrifft. An Beispielen, an Vergleichen. Die Analyse, jetzt noch so Anmerkung, des technischen Genres, also das Dispositiv, ist keine Wiederholung der technischen Merkmale der Einleitung. Ist ein Spiel für die PlayStation 2, 2002 veröffentlicht und so weiter, braucht irgendwie, hat so und so viele Farben und Bildschirme. Also darum geht es nicht, sondern eine Begründung, inwiefern die dispositiven Strukturen im Spiel bemerkbar werden. Merkt man, dass es ein Konsolenspiel ist? Merkt man, dass es ein PC-Spiel ist, ein Mobilspiel? Und woran merkt man das? Und warum ist es für dieses Spiel auch wichtig? Inwiefern die dispositiven Strukturen, die ich ja auch erwähne, im Spiel bemerkbar werden. Das performative Genre ist kein Merkmal des Spiels. Das ist so ein Fehler, der ganz oft gemacht wird. Diese Vorstellung, ein Spiel wurde vielleicht zu einem bestimmten Zweck, Eskapismus oder Zeitstrukturierung gemacht. Also die meisten Spiele sind ja reine Unterhaltungsspiele. Das sei jetzt das performative Genre. Ist es nicht. Eine Performativität erkennt man nur im Spielverlauf, nicht im Spiel. Sie können auch ein rein Candy Crush, schönes Beispiel, wäre ja so, na wohl, das hat verschiedene, also eine bestimmte Performativität hat man da sich bei gedacht, die in der Regel auch eingelöst wird, aber sobald ich drüber spreche, sobald ich es Ihnen zeige, hat es eine völlig andere Performativität mit sich. Wenn Sie es hier vorführen, ist es eine andere Form von Performance, als wenn Sie es allein zu Hause spielen. Insofern müssen Sie sich anschauen, was ist der konkrete Spielverlauf, der Ihnen vorlag, als Sie das Spiel analysiert haben. Haben Sie es überhaupt gespielt? Haben Sie ein Let's Play geschaut? Haben Sie jemandem zugeschaut? Hat der es Ihnen gezeigt? Haben Sie es zusammengespielt? Das sind ganz andere Art und Weisen, mit einem Spiel umzugehen. Und damit kann ein Spiel als Werk innerhalb ganz verschiedener performativer Kontexte stehen, je nachdem, in welcher Art und Weise das Spiel gespielt wird. Habe ich auch in der ersten Vorlesung in der Spielegeschichte ein paar Anmerkungen gemacht. Wir sprechen dazu noch, wenn wir über Performativität sprechen. So, viele Analysen haben Schwierigkeiten, zwischen dem historischen, dem systematischen und dem ästhetischen Teil zu trennen und neigen entweder zu Wiederholung oder lassen einen Aspekt aus. Als Faustregel, das ist auch ein Problem, weil es natürlich Doppelungen gibt. Wenn Sie im historischen Teil was darstellen, dann brauchen Sie das auch im systematischen Teil. Das ist nicht schlimm, weil Sie verschiedene Schwerpunkte setzen können. Faustregel ist, der historische Teil stellt die Geschichte eines Genres vor, beziehungsweise des Narrativen, des ludischen Genres etc. Der systematische, die typischen Merkmale an ausgewählten relevanten Vertretern, die natürlich aus der Geschichte kommen, aber dann ist es eigentlich egal, wann genau die mit welchen Kontexten erschienen sind, sondern man kann merken, in dem Spiel oder in dem Genre, Open World Action Adventures wurden stark durch GTA 3 geprägt. Das kann man erstmal so sagen, ohne jetzt noch sonderlich auf GTA 3 eingehen zu müssen. Und der ästhetische, die Vorhandensein dieser Merkmale am konkreten Spiel, um auch zu begründen, warum Ihr Spiel innerhalb dieses Genres einzuordnen ist, aber auch natürlich andere Merkmale des Spiels werden in ästhetischen Analysen dargestellt. So bereiten Sie sich hier drauf vor. Lernen Sie technische, ludische, audiovisuelle, narrative und performative Genres mit ihren Merkmalen und typischen Vertretern. Und da es keine Klausur ist, müssen Sie das nicht lernen, so, okay, bis Ende Juli muss ich das drauf haben, dann kann ich es wieder vergessen, sondern schauen Sie sich das einfach an oder lernen Sie es, während Sie das schreiben. Aber wenn Sie sich ein bisschen vorbereiten, dann haben Sie einfach schon mehr Repertoire und müssen nicht so viel recherchieren, während Sie den Text schreiben. Je detaillierter Sie die Untergenres kennen und benennen können, und nicht nur Untergenres ludischer Natur, sondern eben auch die anderen, desto besser ist es, weil die Darstellung reichhaltiger wird, differenzierter und darum geht es ja. So. Dritter Teil, die medienästhetische Analyse. In diesem Abschnitt beschreiben Sie das Spiel oder einen Spielausschnitt mit den in der Vorlesung angesprochenen Begriffen. Dabei zeigen Sie a, dass Sie die Begriffe verstehen und b, dass Sie sie auch korrekt anwenden können. Korrekt anwenden bedeutet auch, dass Sie auf die Abwesenheit eines Merkmals hinweisen können. Also Sie müssen nicht nur rausstellen, was sie sehen, sondern auch, worauf das Spiel verzichtet hat. Was gerade bei Spielen wichtig ist, die einen bestimmten Aspekt gar nicht oder zu wenig haben, können Sie durchaus feststellen, aha, die KI hat nun überhaupt keine Behavior Trees, sondern die läuft alle geskriptet. Oder, naja, es hat nur seine Grenzen. Bei 80er-Jahre-Grafik muss sicherlich nicht die Abwesenheit aller Shader-Technik aufgezählt werden, weil es die erst in den 90ern gibt. Bei Spielen zu Anfang der Nullerjahre kann es aber relevant sein, ob statische oder dynamische Schatten, Normal oder Parallax Maps oder Environmental Reflections verwendet werden. Weil das Technologien waren, die es in dieser Zeit gab, aber die längst nicht jedes Spiel benutzt hat. Und das sollen Sie zeigen. Sie können auch durchaus sagen, aha, es ist zwar ein Rennspiel, hat aber keine Environmental Reflections. Warum eigentlich nicht? Weil das gibt's doch schon seit 1996 oder so. Wenn Sie das wissen, umso besser, kann man nämlich zeigen, dass Sie den Begriff kennen, aber auch wissen, wo diese Techniken oder diese Merkmale zum ersten Mal in die Spielegeschichte eingeführt wurden. Auch das erwähne ich ja nicht umsonst, dass ich bei vielen Spielen sage, das ist deswegen auch ein Meilenstein oder ein wichtiges Spiel, weil ein bestimmtes ästhetisches Merkmal dort zum ersten Mal in der vollen Ausprägung vorlag. Begründen Sie Ihr Urteil im Kontext des Spiels, nicht? Sie müssen natürlich auch im Spiel so ein bisschen begründen, wie das dazu kommt. Extrapunkte gibt es auch hier, wenn Sie die von Ihnen dargestellten Merkmale mit anderen Titeln vergleichen können. Wenn es Ihnen also gelingt, eine formästhetische Entwicklung aufzuzeigen, also nicht immer nur bei Ihrem Spiel kleben bleiben, auch das machen viele gerne. Wenn Sie dann bei einer Analyse sind, vergessen Sie, dass es andere Spiele drumherum gab. Souverän heißt, ja, Sie wissen natürlich immer, Sie sind in dem Genre, also können Sie auch sagen, ja, in dem Spiel ist es so, aber in dem und dem anderen war es ein bisschen anders. Und das eben dieses Vergleichen ist immens wichtig, weil auch gar nicht so einfach. Sollte Ihr Analysespiel zu einem Aspekt nichts Erwähnenswertes hergeben, können Sie ihn mit einer kurzen Begründung weglassen. Also Sie können durchaus mal einen Aspekt weglassen. Das Ziel der Hausarbeit ist aber nicht, ein Spiel mit möglichst wenig ästhetischen Merkmalen zu finden. Achten Sie also darauf, ein Spiel zu wählen, das ästhetisch nicht zu minimalistisch ist, sowas wie Pong. Können Sie mir sagen, kaum Grafik, kaum Sound, super, ich bin ja ganz schnell fertig. Denn Sie sollen ja zeigen, dass Sie vielschichtige Analysen schreiben können. Insofern können Sie sich auch nicht beschweren, ich habe dieses Spiel gewählt und da gab es dann keine KI, es gab auch keine Physik und ich hatte auch eigentlich wenig zur Narration, es war so ein minimalistischer Puzzler. Schön, aber wenn Sie da nichts schreiben können, wird Ihre Arbeit auch entsprechend dünn. Die Wahl des Spiels liegt in Ihrer Verantwortung, nicht umgekehrt. Das Spiel ist dafür verantwortlich, dass Sie so wenig schreiben konnten. Das ist lazy storytelling. Also da sollten Sie lieber ein anderes Spiel wählen, wenn Sie merken, das reicht nicht. Sie müssen jetzt aber auch nicht gleich Final Fantasy wählen oder so ein Spiel mit 80 Stunden Spielumfang. Braucht es überhaupt nicht. Ein kleines Indie-Spiel reicht völlig aus. Es muss nur reichhaltig in seiner Analysierbarkeit sein. So bereiten Sie sich darauf vor, lernen Sie die formästhetischen Begriffe, wie gesagt, erster Teil der Dienstagsvorlesung, und üben Sie Ihre Anwendung auf konkrete Beispiele. Das lässt sich sehr gut in Gruppenarbeit trainieren, so, wenn man sich mal trifft zum Spielen, dass man halt sagt, okay, jetzt mal eine Stunde Analyse, dann ist der Spielzeug kaputt, aber dann machen wir ein anderes. Also keiner will mehr ein Spiel spielen, wenn man es so permanent analysiert, wie im Kino. Ich weiß nicht, ob Sie schon gemerkt haben, Sie können nicht mehr unschuldig Kino schauen und keiner möchte mehr mit Ihnen ins Kino gehen, wenn Sie es gut machen, weil Sie irgendwann einfach alles zerreden. So, und das ist in Ordnung, aber versuchen Sie das mal mit Spielen. Wobei Sie Ihre Beobachtung mit Produktionsnotizen, Reviews, Making-ofs oder Postmortems abgleichen sollten. Denn auch die Spielemacher oder andere haben sich ja dazu schon geäußert und es ist gar nicht schlecht, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Also allgemeine Hinweise. Sie sollten nicht einfach die Vorlesung Grafik referieren, wenn Sie über Grafik sprechen, oder alles, was Ihnen zum Thema die 90er Jahre einfällt, oder was ich dazu sage, so viel wird es nicht sein im Vergleich zu dem, was da geschehen ist. Vielmehr geht es darum, die in der Vorlesung vorgestellten Kontexte und Fachbegriffe gezielt auf das ausgewählte Spiel anzuwenden. Habe ich jetzt aber, glaube ich, schon mehrmals gesagt, sollte auch zumindest klar sein, warum ich das so möchte. Die Anforderung, Vergleiche in Halbfett gedruckt mit anderen Spielen herzustellen, ist ernst gemeint. Dabei müssen und sollten nicht nur Vorgänger berücksichtigt werden, sondern zum Beispiel andere Genrevertreter oder gänzlich andere Spiele. Zeigen Sie, dass Sie sich im Medium auskennen. Wenn Sie sagen, aber ich kenne mich doch gar nicht aus in dem Medium, ist das in Ordnung. Aber dann dürfen Sie auch nicht erwarten, dass es eine besonders herausragende Hausarbeit wird, wenn Sie eigentlich nur dieses eine Spiel so richtig kennen, weil Sie eigentlich auch sonst Spiele gar nicht so mögen. Ist alles nicht so schlimm, aber dann wird Ihre Arbeit einfach auch nachweislich unterdifferenziert und auch nicht mehr so interessant zu lesen, weil Sie sich an einem Spiel festklammern. Deswegen, entweder versuchen Sie, Ihr Repertoire zu erweitern, Naja, oder sie müssen gut bluffen. Aber, oder sie schreiben einfach weniger und sagen, es ist so gut. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die Vergleiche nicht herstellen kann, weil es mir hier einfach ein Repertoire fehlt. Querverbindungen, also zu anderen Spielen, zu anderen Werken, zu anderen Personen, zu Orten und Ereignissen, sollten nicht nur im historischen Teil hergestellt werden, sondern auch in der Analyse. Wobei in der Analyse häufiger die Querverbindung zu anderen Spielen hergestellt wird. Also wo kommt dieses ludische Merkmal her? Ja, das weiß man ja, dass in dem Genre ist es ja üblich etc. Und deswegen kann man vielleicht besser begründen, warum das hier ein klares Experiment war, jetzt mal eine andere Form der Inventarsysteme oder der Navigation oder was auch immer zu wählen. Negative Vergleiche, anders als in, oder positive, so wie in, einzelne Elemente sind weniger wert als begründete Verbindungen. Das basiert auf dem Spiel oder wurde inspiriert von. Also einfach zu sagen, es ist anders als da drüben. Was habe ich mal irgendwie ich glaube auch Zelda. In Zelda kann man reiten und in GTA kann man ja auch fahren. Also es gibt in beiden gibt es irgendwie Fortbewegungsmittel, beides sind Action-Adventure und das ist ja so ein bisschen wie da, nur ganz anders. Das ist natürlich sozusagen das Billigste, was man machen kann. Also Fortbewegung gibt es auch in anderen Spielen zum Beispiel das. Also man kennt insgesamt, sagen wir mal, nur 10 Spiele und versucht sein Spiel immer mit diesen 10 Spielen zu vergleichen. Ist schon mal besser als nichts, wird auch honorierend zur Kenntnis genommen, außer es fällt auf, dass es irgendwie zu mechanisch wird. Besser ist aber eine differenzierte Gegenüberstellung, anders als in dem ansonsten mechanisch ähnlichen XY-Spiel. Also habe ich Pferde, auf denen ich reiten kann, in dem Spiel habe ich aber auch Wassertiere oder Lufttiere. Und was bedeutet das eigentlich, dass ich in meinem Spiel nur auf Pferden reiten kann? Also dann wird es schon interessanter. Und ansonsten muss ich natürlich auch dieses mechanisch ähnlich, das muss ich auch noch begründen, woher das eigentlich kommt. Differenzierte Vergleiche sind erstrebenswert. Formale Anforderungen, nur Hüllen mit transparenten Covern verwenden. Sie können gerne auf teure Mappen und Bindungen verzichten. Es ist ja kein Bewerbungsschreiben. Das habe ich auch mal, dass ich dann so Bewerbungsmappen, die man aufklappt und dann ist links das Deckblatt und rechts der Text. Fantastisch, aber geben Sie doch nicht 5 € für so einen Plastikbinder aus. Im Zweifel lege ich den eh beiseite, weil ich einen Text lesen will und nicht immer so eine Mappe da vor mir habe. Also machen Sie es praktisch, aber jetzt, also das beeinflusst die Benotung in keinster Weise, wie Sie sich bemüht haben, diese Texte zusammenzuheften. Das ist jetzt bei Ihrer die Bachelorarbeit, da gibt man sich so ein bisschen Mühe und lässt es dann binden und so, aber für so eine Hausarbeit, nein. Studiengang, Matrikelnummer etc., also siehe Deckblatt, so soll bitte das Deckblatt aussehen. Sie können, machen manche hier noch ein Bildchen des Spiels dazu machen, ist nett, aber jetzt auch nicht notwendig. Binnengliederung mit Zwischenüberschriften helfen, das habe ich auch schon mal. Also die Analyse wird dann einfach so als Fließtext geschrieben. Wenn Sie da so Abschnitt 3, ästhetische Analyse, 3.1, Sound, 3.2, Grafik, 3.3, Narration, macht sich ganz gut, um ein bisschen zu sehen, wo Sie selber den Unterschied machen. Es sei denn, dass Ihre Darstellung das alles vermischen muss, ist aber eher selten. Sie dürfen gerne Texte, Diagramme und Zeichnungen verwenden. Bei einer Narration hilft es manchmal, bei einer ludischen Analyse sowieso. Ist überhaupt kein Problem, entweder zeichnen Sie das selber oder Sie finden eine fantastische im Netz. Geht auch, aber bitte nicht World Design. Also wenn Sie mir dann so ein Open-World-Spiel mit der gesamten Map geben und das ist ganz fantastisch, dass Sie die gefunden haben, aber wenn Sie es nicht für die Analyse brauchen, narrative Analyse ist keine Synopse. Sie müssen also auch nicht mir genau erläutern, wo welche Standorte und welche Orte sind. Manchmal kann das aber hilfreich sein. Es hängt so ein bisschen davon ab, ob Sie das brauchen. Sie müssen aber nicht alles, was Sie zu dem Spiel finden, dort irgendwie in diese Hausarbeit quetschen. Das wäre ein bisschen zu viel. Screenshots sind in Ordnung, sollten aber gezielt und nicht ornamental eingesetzt und im Text entsprechend genutzt werden. Also nicht einfach so ein Stimmungsbild hier. Ich wollte auch mal zeigen, wie toll das aussieht in der Eröffnungssequenz, der Establishing Shot. Es reicht, wenn Sie erwähnen, dass es einen gibt. Wenn Sie einen Establishing Shot oder einen Screenshot haben, dann müssen Sie auch darauf Bezug nehmen im Text. Also begründen, warum Sie den haben praktisch, indem Sie ihn verwenden. Und nicht einfach sagen, es gibt Establishment Shots, siehe Abbildung 1. Dann brauche ich die nicht. Wenn Sie aber sagen, auf dem Establishment Shot sieht man sehr genau die geometrische Anordnung auf dem Level, das Level-Design kann man gut erkennen und dadurch kann ich als Spieler schon mein Vorgehen planen, meine Ressourcen, also plötzlich wird dann dieser Screenshot wichtig zur Begründung, warum der vielleicht auch im Spiel wichtig ist. Quellen müssen im Text referenziert und nicht einfach im Quellenverzeichnis aufgezählt werden. Hier verlasse ich mich aber darauf, dass Sie in der Einführung des wissenschaftlichen Arbeiten wissen, wie Sie zitieren, referenzieren und eine Quellenangabe machen. Bitte nicht trennen zwischen On- und Offline-Quellen. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird. Es gibt Quellen, Sie können gerne eine Ludographie dazu machen oder ein Abbildungsverzeichnis, aber auch Online-Quellen haben einen Autor, ein Veröffentlichungsdatum und eine Adresse, genau wie Offline-Quellen. Und wenn Sie die nicht finden, also ja, irgendwie unbekannter Blogger auf so einem anonymen Tumblr-Blog oder so, dann müssen Sie sich fragen, warum Sie das überhaupt zitieren. Also irgendwann reicht es natürlich auch mit der Seriosität, wenn jemand noch nicht mal in der Lage ist, seinen Namen unter oder über so einen Aufsatz zu schreiben, ist es vielleicht auch nicht wert, dass man ihn ernsthaft zitiert oder sich damit beschäftigt. Insgesamt ist der Leitfaden zur Verfassung von schriftlichen Arbeiten zu berücksichtigen, der Ihnen allen vorliegt. Ja, Sie wissen alle, was das ist. Ich glaube, Sie schreiben mal selber einen in dem Wiki. Also das, denke ich, ist zu finden.
Das hatten wir ja letztes Semester bei der Frau Dank. Das Problem ja.
Na, wenn Sie kein Datum finden, das passiert schon mal, dass die irgendwie, oder unten drunter steht dann bis 2018, weil das jedes Jahr, wenn Sie kein Datum haben, finde, ist nicht so schlimm. Sie können das Referenzierdatum, sollten Sie dazugeben, wann haben Sie das letzte Mal gesehen, diese Quelle? Das können Sie auch gerne pauschal machen, also dieses hinter jede URL muss dann der gleiche Timestamp, weil Sie das sowieso einmal am Ende durchgehen, können Sie auch oben schreiben, alle URLs habe ich im August 2018 geprüft, so. Das würde reichen. Wenn eine Seite kein Veröffentlichungsdatum hat, dann hat es keins. Das passiert schon mal. Also Wikipedia-Seiten sind ganz klassisch dafür, weil die ja auch irgendwie im Fluss sind. Da muss man auch nicht in die Geschichte gehen, wann wurde die Seite angelegt. Wichtig ist, welche Version Sie zitieren. Also es ist eher das Datum, was da entscheidend ist und nicht so sehr, wann ist diese Quelle tatsächlich entschieden oder entstanden. So, Bewertungsgrundlage. Vielleicht möchten Sie ja wissen, wie ich mir das hinterher durchlese. Da Sie alle zur Verfügung stehenden Materialien nutzen können und eben keine Klausur, dann müssen Sie irgendwie so ganz viel im Kopf halten. Also Sie können die Folien nutzen, Sie können das ganze Internet nutzen und alles, was Ihnen da zur Verfügung steht. Und Computerspiele im Internet ausführlich dokumentiert sind, erwarte ich qualitativ hochwertige, also reich recherchierte, kompakte Analysen, nicht ausschweifen, weil Sie auch Zeit haben, so eine Hausarbeit zu schreiben. Ich habe das früher, also vor 2-3 Jahren haben wir es noch mit Klausuren gemacht. Das war nicht schön. Also für die Studenten nicht, aber auch für mich nicht. Weil so eine Klausur dann doch, also sagen wir mal formal und strukturell dann nicht die Analysen hervorgebracht hat, die ich eigentlich gerne hätte. So, die sollen quellenreich belegt und sprachlich und orthografisch überprüft werden. Nur Komma, Groß-Kleinschreibung, Zusammengetrennt-Schreibung, achten Sie mal drauf. Die englischsprachige Wikipedia hat teilweise hervorragende Zusammenfassung von Spielen, ist aber selten eine Originalquelle. Denn das ist auch einer der Gründe, warum man gegen Wikipedia irgendwie argumentiert, ist gar nicht so sehr, weil da steht nur das Weltwissen der 14-Jährigen drin, dafür ist es inzwischen zu gut reviewed. Aber die Wikipedia stellt selber nicht den Anspruch, eine Originalquelle zu sein, sondern im Grunde genommen ja selber immer Citation Needed, Quellen zu verlinken. Und wenn es der Fall ist, also in manchen Fällen ist die Wikipedia eine Originalquelle, aber wenn es eine Referenz gibt, das hat mich zum Beispiel aus irgendeiner Zeitschrift oder das ist aus dem Review vom Edge Magazine oder ich habe irgendwie Zugriffe auf Original-Game-Design-Dokumente, nehmen Sie natürlich die, stechen Sie durch, greifen Sie auf die Originalquellen zu. Dass Sie sie durch die Wikipedia gefunden haben, das können Sie sagen, müssen Sie aber nicht. Wichtig ist, dass es diese Quellen gibt und dass es auch verwertbare Quellen sind. Und widerstehen Sie bitte der Versuchung, einzig Wikipedia-Einträge zu paraphrasieren, selbst wenn Sie damit ästhetische Begriffe begründen können oder erklären können. Das ist nicht der Sinn der Aufgabe, dass Sie eine Wikipedia-Zusammenfassung machen, auch wenn ich immer so viel Gutes über die englische Wikipedia zu erzählen habe. Sie sollen ja auch ein bisschen zeigen, dass Sie aus diesem, weil die hat natürlich auch ihre Grenzen, die bereits genannten, dass Sie darauf ausgehend oder darüber hinaus auch sich anders mit dem Spiel beschäftigen können. Beachten Sie die Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens, die in unserem Leitfaden aufgeführt sind, ganz wichtig. Zitieren unter Angabe der Originalquelle ist in Ordnung. Plagiate, auch unbeabsichtigt stehen gelassene Copy-and-Paste-Notizen sind automatisch nicht bestanden. Kennen Sie auch schon. So, es gibt das Benotungsschema, orientiere ich mich an dem sehr schönen Film, ich zeige Ihnen das mal, muss ich Ihnen dringend zeigen. Teaching, Understanding, Understanding, das ist die Aligned also die Taxonomy von John Biggs, Aligned Constructivism, da geht es darum, wie Menschen Verständnis für etwas aufbauen. So, das ist ein sehr schöner Film, das ist ein sehr schönes Buch auch, aber der Film ist nur eine halbe Stunde lang und da sehen Sie ein bisschen, wie Lernen, Lehren stattfinden könnte oder sollte. Und ich habe mich auch bemüht, mich an diesen Ansätzen zu orientieren. Sie verstehen das vielleicht gleich, wenn wir soweit sind. So. So. Also ich springe hier jetzt mal in die Mitte rein. Es geht darum, wie entsteht Verständnis. So, jetzt haben wir hier, genau. Also es gibt zwei Geschichten. Es gibt Susan, Meet Susan. Susan ist so eine Musterstudentin, die immer die Fragen stellt. War das nicht wie letzte Woche und so? Also das, was Kommilitonen immer so ein bisschen argwöhnisch sich anschauen, was für Dozenten hervorragend ist, weil jemand aktiv versucht, Wissen aufzubauen. Und dann gibt es Robert. Robert ist so einer, der nur versucht, möglichst mit wenig Aufwand durch sein Studium zu kommen und eigentlich nur die Frage stellt, ob man das für die Prüfung braucht. So, und das ist, wobei, und der Ansatz ist, uns geht es gar nicht um die Susans dieser Welt, die kann man gar nicht vom Lernen abhalten, die macht schon ihren Weg. Uns geht es um die Roberts dieser Welt, die nur dann lernen, wenn sie einen richtigen Grund haben. So, und die Frage ist, wie man die Leute aktivieren kann, so zu lernen, dass das, was sie an Wissen aufbauen, genau, hier er erzählt, das ist Meet Susan.
This is in stark contrast to the old and abandoned idea that knowledge is transmitted from a teacher to a passive learner. Transmission is not the way humans learn. Active knowledge construction is. Learning takes place through the active behavior of the student. It is what he does that he learns, not what the teacher does. However, activation itself is not enough. We also need a theory of understanding to take into consideration how students are activated. Professor,
was sagt man einem Jurastudenten, dem man sagt, der muss das Telefonbuch lernen zur nächsten Prüfung? Was noch? Und das ist hier, der schreibt gerade das Telefonbuch an.
The solo taxonomy, short for structure of the observed learning outcome, distinguishes five levels according to the cognitive processes required to obtain them. The lowest level of the taxonomy, level one, is known as the pre-structural level, at which the student has no understanding, uses irrelevant information, and or misses the point altogether.
One final question. What is power?
Level two is known as the unistructural level, where a student will focus on one relevant aspect only. Here the student has the competence to identify, to do a procedure, and or to recite. A student at the multi-structural level, level three, can focus on several relevant aspects, but they are considered independently. He is able to classify, to combine, to enumerate, and so on.
Cats give us milk and also they give us oil, meat, fats, bone, and leather.
At level four, which is called the relational level, a student can now link and integrate several points into a coherent whole. Details are linked to conclusions, and his meaning is understood. He has the ability to relate, to compare, to analyze, and so on.
The essential difference between Jason Cow and Cowboy Angus Cow is that Jason Cow produces a lot more milk, but it's substantially smaller.
At the fifth and highest level, the extended abstract level, a student has the capacity to generalize the structure beyond the information given, and even produce new hypotheses or theories which may then be scrutinized.
Catholic or Kai are domesticated aggregates, a member of the subfamily Rovina. It seems to me that humans must have been root cause for the domestication of cattle, because they were selected for different genetic traits.
subject has deep understanding. Levels 2 and 3 are referred to as surface understanding.
We could have composition,
so, und die Frage ist, wie kann man Leute dazu bringen, eben die Roberts dieser Welt, das zu lernen, was wir jetzt als Dozenten als wichtig finden. Und die Idee ist, dass man halt Aufgaben so formuliert, dass genau das gemacht werden muss, was die höheren kognitiven Prozesse anspricht. Und das ist ein bisschen die Idee dieser Hausarbeit. Die Benotung erfolgt nach diesen 5 Maßstäben. Also wir haben den Pre-Structural Level. Sozusagen, das wären mangelhaft. Unzusammenhängende und unorganisierte Informationsbrocken werden ohne erkennbaren Bezug zur Themenstellung aufgelistet. Sie kennen praktisch kein Spiel, sie verwenden keine Fachbegriffe, sie waren vermutlich nicht in der Vorlesung und haben sich dort zu viel mit ihrer Facebook-Seite beschäftigt. Also wenn man so meint, boah, das schreibe ich einfach so runter, ich habe ja irgendwie sozusagen jetzt keine andere Zeit, ich muss noch 3 andere Hausarbeiten machen, meistens ist das ja der Grund, dann kann das schon mal schief gehen. Ist es bislang noch nicht. Also es gibt immer die Sorge, ob sie das schaffen. Also um eine mangelhafte Leistung in so einer Hausarbeit zu bekommen, die ja wirklich rein formal ästhetisch und historisch auf Grundlage hervorragend dokumentierter Fakten, also es ist ja nichts, was sie hier an wirklich aktiven, schwierigen Nachdenken leisten müssten, um zu bestehen. Ich habe, glaube ich, noch nie einen durchfallen lassen, außer aufgrund, glaube ich, nicht abgegeben oder irgend sowas. Aber es ist, da muss ich keine Sorgen machen. Hier bewegen wir ausreichend schon in einem Bereich, der erreicht werden kann. Also einfache zusammen, das ist ja dieses Monostructural. Einfache Zusammenhänge ohne Gewichtung oder Verständnis der Bedeutung werden aufgeschrieben, sodass von einer rudimentären Bearbeitung der Frage ausgegangen werden kann. Sie kennen einige Spiele, wissen aber nicht um ihre Relevanz. Meistens halt so, sie haben halt auf dem N64 oder der PS2 mal ein Spiel gesehen, wie das ihre Geschwister gespielt haben und das kennen sie und das ist jetzt auch das zentrale Spiel in ihrem Leben. Oder sie spielen, seit sie denken können, nur FIFA. So, und ansonsten nichts, weil Spiele ja irgendwie blöd sind. Und das kann dann passieren und dann ist das das zentrale und auch einzige Spiel der Welt. Sie kennen nur vereinzelt Fachbegriffe, sie versuchen die Arbeit durch reine Anwesenheit in der Vorlesung zu bewältigen. Also dann zählen sie hinterher im Prinzip so einen Punkt auf. Das passiert schon mal. Meistens bewegen wir uns in dem Bereich. Mehrere Fachbegriffe und Titel werden korrekt verwendet, ohne miteinander in Beziehung gesetzt zu werden. Sie kennen zahlreiche Spiele, sehen aber nicht den Zusammenhang. Sie kennen Fachbegriffe, aber kaum die Verbindung dazwischen. Sie schreiben ihren Text durch Abschreiben von Fakten. Das sind also diese Multistructural, das sind so Listen. Can enumerate, irgendwie recite, also man kann das alles wiedergeben, was man da so bekommen hat. Man kann alle Punkte aufschreiben, aber es ist auch egal, wie die untereinander in Beziehung stehen. Man kennt die Genregeschichte als Liste von Spielen, man kennt die Kulturgeschichte als Liste von Werken und man kennt eine ästhetische Analyse als Liste von Fachbegriffen, die man auch so der Reihe nach durchgeht. Und dieses der Reihe nach durchgehen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haken im Grunde genommen so Merkmale ab, dann bewegen Sie sich auf einem robusten Multistructural Level. Ist in Ordnung, befriedigend, ist gut. Also gut, befriedigend, es reicht so, sagen wir so. Wenn Sie mehr wollen, und die meisten wollen das ja, müssen Sie die Begriffe miteinander in Beziehung setzen. Jetzt sind wir auf dem Relational, auf dem Teil, wo es darum geht, dass Sie Beziehungen herstellen. Das sage ich mal, vergleichen Sie. Wenn Sie eine 2 haben wollen, müssen Sie vergleichen können. Wenn Sie ganz robust meine Gliederung einhalten und von oben bis unten alles abhaken, was da steht, dann sind Sie auf dem Niveau. In Ordnung, ist okay. Aber wenn Sie nicht darüber hinausgehen können, keine Verbindungen herstellen können, dann können Sie auch nicht mehr erwarten. Sie können Ihr Spielerepertoire auf die Fragestellung bezogen sortieren. Sie kennen ja nicht nur viele Spiele, sondern Sie wissen auch, welche jetzt relevant sind. Sie können gewichten und geordnet darstellen mit Begriffen, die in der Vorlesung angesprochen wurden. Sie kennen Fachbegriffe und Verbindungen. Aber Sie können sie nur zur Beschreibung der Sorte von Phänomenen und Beispielen benutzen, die bei Ihrem Aufbau beteiligt werden. Sprich, Sie können die Vorlesung verwenden, aber auch nur, wenn ich das in der Vorlesung angesprochen habe. So, Sie können Beziehungen herstellen, am besten, wenn Sie die in der Vorlesung schon mal gehört haben oder irgendwo anders gehört haben. Aber das ist es so, mehr trauen Sie sich nicht oder zu mehr reicht es jetzt auch erstmal nicht. Das ist in Ordnung, sogar gut, eine gute Leistung. Nicht wenige Arbeiten bewegen sich in diesem Bereich. Weil Sie tatsächlich, wenn ich es dann sage, jetzt zählen Sie doch nicht einfach nur auf, sondern stellen Sie doch mal Vergleiche her. Man bemüht sich dann zumindest im historischen Teil kommen dann viele Vergleiche und im ästhetischen hört es dann wieder auf, dann hakt man doch sein Spiel ab. Okay, jetzt müssen wir Narration, Ludition und Ökonomie, Häkchen. Dann ist es so eine Mischung aus gut in dem historischen, befriedigend in der ästhetischen Darstellung und dann bewegt man sich je nach Gewichtung irgendwo dazwischen. Sehr gut hingegen ist, wenn Sie über konkrete Fragen hinaus Beziehungen herstellen können. Abstraktion, Verallgemeinerung und Zusammenfassung sind möglich und werden ausgewogen demonstriert. Sie haben ein umfangreiches Spielerepertoire, das Sie spontan auf neue Fragestellungen bezogen ordnen und selektiv darstellen können. Sie kennen mehr Fachbegriffe und Verknüpfungen, als durch die Vorlesung geliefert wurden. Sie haben selbstständig mit dem Thema gearbeitet. Das gibt's auch, es ist tatsächlich nicht ganz so häufig. Aber es gibt auch sehr gute Arbeiten. Ich habe Ihnen auch, und zwar jetzt für diese Vorlesung, ich habe Ihnen zwei, gebe ich Ihnen mit, vom letzten Jahr, die einfach von meiner Warte aus sehr, sehr gut waren, als Inspiration. Nicht bitte, okay, jetzt muss ich diese Gliederung übernehmen oder das genauso machen. Aber wo jemand einfach hingeht und versucht, quellenreich mit, eben hier sehen wir Farbgestaltung und Architektur, das ist eben nicht nur ein Screenshot, sondern auch in die Kulturgeschichte. Ich habe über Miro, habe ich gar nichts gesagt, über Mondrian habe ich gar nichts gesagt in meiner Vorlesung, aber da ist ja sozusagen selber drauf gekommen, diese Verbindung herzustellen und es ist visuell ja auch einigermaßen überzeugend. Es werden zum Teil, hier sehen Sie mal, kulturgeschichtliche Bezüge hergestellt, architektonische Bezüge. Also es sind alles so Dinge, wo ich das Gefühl habe, davon habe ich überhaupt nichts erzählt, aber da ist entweder jemand selbst drauf gekommen oder hat so viel gelesen, dass er Quellen genug hatte. We took a lot of inspiration from Tokyo and Japan, hat er einfach die Quelle gelesen, Mirror's Edge Exclusive Interview. Das ist aber recherchiert, richtig ausgewertet und im Rahmen der Hausarbeit angewandt. Sie müssen auf solche Ideen im Zweifel gar nicht selber kommen, wenn Sie Autoren finden oder andere Analysierer, die das gemacht haben und es dann auch entsprechend belegbar ist. Hier sehen Sie dann auch eben den Einfluss oder die sinnvolle Verwendung von Screenshots oder von Bildern. So, und das ist auch, muss man dazu sagen, eben nicht 20 Seiten, sondern noch 28 Seiten geworden, inklusive zahlreicher Quellen. Das ist aber auch so eine Arbeit, die ist überdurchschnittlich, mehr als erforderlich. So, deswegen ist die dann auch sehr gut und nicht einfach Häkchen gemacht. Ein zweites lege ich Ihnen auch bei Thimbleweed Park, eine Spieleanalyse, auch die ist 33 Seiten lang geworden. Es muss nicht so lang werden, aber also wenn man erstmal anfängt, sich da auszubreiten, wird es manchmal halt ein bisschen länger. Wie gesagt, das Minimum ist so 15 bis 20 Seiten für beides, damit kommen Sie dann schon ganz gut hin. Da gibt es eine Frage. Ich habe auch schon 45 Seiten gehabt, also bleiben Sie mal unterhalb der 50, aber das ist auch, also es ist irgendwann kein Qualitätsmerkmal mehr, weil sich die Leute dann wiederholen. Also weil man dann Level 1, 2 und 3 analysiert oder dann noch mehr Beispiele liefert, das wird nicht notwendig. Wenn es Ihnen aber, also es gibt Menschen, die schreiben sehr redundant, die brauchen dann mehr Platz. Ich sag mal so, das ist eine Arbeit, die hätte ich schon als Bachelorarbeit, ich habe schon schlechtere Bachelorarbeiten bekommen als hier eine Hausarbeit im zweiten Semester. Sie sehen auch hier zur Performance gibt es dann noch eine Theorie aus Flow, die erwähne ich auch nicht. Das ist eigentlich, kommt das in den Game Studies. Also es gibt einfach Leute, die entweder schon älter sind, also hier der Autor hat auch schon mehr Erfahrung im Studium als der normale Zweitsemester, aber das ist dann so eine Arbeit, die exceeds expectations. Und das wäre dann so, das ist sozusagen, es gibt halt nichts Besseres als sehr gut, wenn Sie so wollen. Das erwarte ich nicht von Ihnen, dass Sie solche Qualitäten liefern, aber dass Sie mal so ein bisschen sehen, wo so eine Arbeit hinführen kann. Wie gesagt, dann habe ich Ihnen also diesen Beitrag zur Historiografie, dass Sie ein bisschen was zu historischen Quellen sehen. Und ich habe Ihnen eine Analyse von Half-Life 2, die ist da halt drin. Da geht es vor allem um kulturhistorische Einordnungen. Also wenn Sie nur diesen Teil da lesen von 2004, das zeigt auch so ein bisschen, wo es hingehen kann. Auch hier über Screenshots oder Einflüsse von Architektur und sehr viele anderen Dingen. Das ist kompakt geschrieben. Auch da erwarte ich nicht, dass Sie sowas liefern können. Aber dass Sie einfach mal sehen, Wie komme ich von der bloßen Beschreibung weg zu einer vergleichenden Analyse? Also die drei Quellen packe ich Ihnen dazu, dass Sie mal so sehen, so was für Meilensteine Sie erreichen können, in der Hoffnung, dass sich die Gesamtqualität Ihrer Arbeiten verbessert. Bislang war es in jedem Jahrgang so, dass der besser war als der vorherige im Durchschnitt, weil ich, inzwischen rede ich ja schon seit 1,5 Stunden, weil ich einfach auch Ihnen ziemlich klar hier schriftlich mitteile, was Sie zu erwarten haben und was nicht, beziehungsweise was ich von Ihnen erwarte und was ich jetzt weniger von Ihnen erwarte. Versuchen Sie das mal, Sie werden feststellen, also es ging sehr, sehr vielen so, dass am Anfang so, was, 20 Seiten, so viel? Wenn Sie erstmal anfangen, Sie, also ich meine, jede Woche habe ich eine Vorlesung mit, sagen wir mal, 30 Fachbegriffen. Was daraus wird, wir haben ja noch ein Dutzend. Sie haben letztlich nur eine Seite für so einen Analyseteil. Das ist unglaublich wenig, wenn Sie ein Spiel haben und da sollen Sie mal eine narrative Analyse oder eine KI oder eine ökonomische Analyse machen. Sie werden feststellen, Sie müssen sich einschränken. Es ist nicht so, Sie wissen gar nicht, was Sie alles schreiben sollen, sondern im Gegenteil, Sie wissen gar nicht, was Sie alles weglassen können. So, und dann haushalten Sie so ein bisschen mit der Zeit. Das ist ja auch nicht die einzige Arbeit, die Sie über den Sommer haben. Abgabefrist ist der 30. September. Also bitte keine Kredite in die nächste Semester mitnehmen, da kommen nämlich neue Anforderungen auf Sie zu. Am 30.09. hätte ich das gerne in digitaler und in schriftlicher, also in Papierform vorliegen, weil ich das viel einfacher in Papierform mir anschauen kann als im Digitalen. Abgabe im Sekretariat, das Übliche. Ich stelle das auch noch auf die Webseite. So, ansonsten, hier sind meine Bewertungskriterien und wenn Sie mich kennen, ich bewerte vom Eignungsfeststellungsverfahren bis zur Promotion nach diesem Schema, weil man das auf jegliche Form der Kompetenzäußerung anwenden kann, ob jemand nur einen, ob der gar nichts versteht oder reines Glück, so ein bisschen rät, ob nur ein Aspekt da ist, der halt immer wieder betont wird, ob mehrere Aspekte aufgezählt werden können, ob Vergleiche gezogen werden können oder sogar selbstständige Ideen formuliert, die im Zweifel noch ein bisschen ungar sind, aber nichtsdestotrotz, ob da versucht wird, mit dem, was man an Wissen hat, oder an Kompetenzen hat, selbstständig und kreativ umzugehen. Das funktioniert auf jeder Ebene und wenn Sie sich mehr dafür interessieren, gibt es wie gesagt diesen schönen Kurzfilm. Es gibt noch so ein paar Webseiten, also wenn Sie mal unter Aligned Constructivism oder Solo Taxonomy nachschauen, werden Sie jede Menge Material finden, greift aber völlig also aus dieser Vorlesung aus. Da geht es dann um Didaktik und Pädagogik und Kompetenzen. Aber wenn Sie sich dafür interessieren, wie man Kompetenzen stärkt und aufbaut, vielleicht im Zusammenhang von Lernfilmen oder Lernspielen, ist das ein sehr empfehlenswerter erster Einstieg in die große Welt der Didaktik. So, das wäre mein Teil. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Bitte. So. Ja, ach so, Campus Online. Ja, Campus Online, Sie können sich für beide Vorlesungen anmelden. Genau, auch für die Prüfung. Am Ende wird in einer dieser Vorlesungen diese Note eingetragen, in der anderen noch nicht. Wir arbeiten daran, weil Campus Online noch zu blöd ist, Modulprüfungen, die aus zwei Vorlesungen sich zusammenfassen, sinnvoll zusammenzufassen. Melden Sie sich über Campus Online an, da wird dann die Note eingetragen. Bitte machen Sie das auch, weil es ansonsten nicht möglich ist. Sie können mir die Hausarbeit abgeben, wenn ich sie nicht eintragen kann, dann ist schade drum. 30. September. Ende September, 23.59 Uhr. Wenn Sie die Deadline reißen, also ich sag mal so, ich fange ab dem 30., ab dem 1. Oktober fange ich an mit den Korrekturen, also nicht sofort am 1. fange ich an. Arbeiten, die mir dann nicht vorliegen, werden als nicht bestanden gewertet, dann haben Sie die Möglichkeit eines Zweitversuchs. Ist nicht so, dann haben Sie alles verloren, Sie müssen im nächsten Jahr nochmal ran. Aber bitte beachten Sie den 30. September, weil ansonsten garantiere ich nicht dafür, dass ich auf Ihre Arbeit warte. Es ist nicht schlimm, aber dann sind Sie, wenn Sie im Zweitversuch sind, sind Sie aus diesem Zeitdruck raus. Und ich möchte nicht Ihre Arbeit im 6. Semester bekommen, wenn Sie sagen, nächste Woche beginnt mein neuer Job und ich muss noch dringend diese Note haben. Deswegen machen Sie das einfach, dann haben Sie es vom Tisch. Zumal es eine Grundlage ist für andere Hausarbeiten, wenn Sie mal systematisch so eine Hausarbeit aufbauen. Also bitte 30. September. Und wenn Sie planen, krank zu werden, schreiben Sie es vorher. Also ich will keine Atteste haben am 30. September, ich will einfach diese Hausarbeit. Bitte. Ja. Sie können mir bis Sonntag eine E-Mail schicken und Sie können dann gerne die Woche drauf die schriftliche Fassung geben. Und dann haben Sie es vom Tisch und wann Sie mir die Schriftfassung geben, sei dann dahingestellt. Ich mache ab dann Häkchen, was eingegangen ist. Weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Sie können mich auch natürlich darüber hinaus noch gerne darauf ansprechen. Ich stelle Ihnen das jetzt gleich in die Webseite. Wir machen 10 Minuten Pause und dann geht es weiter mit der Spielästhetik für heute.